Die Regierung will die Wohnungslosigkeit beenden. CDU-Abgeordneter will Klimaschutzgesetz stoppen. Absolut irre.
Ruhe bitte, Ruhe bitte.
Wir starten jetzt mit Meinungsmache. Vorab, ich möchte kurz eine Information rausgeben, weil das irgendwie ein YouTube-Problem ist. Auf unterschiedlichen YouTube-Kanälen werden irgendwie die YouTube-Kommentare ausgeschaltet. Wir haben uns schon an den YouTube-Support gewandt. Wir können da aber irgendwie nichts machen. Das bedeutet, das ist ein YouTube-Problem. Das scheint wohl mehrere Kanäle zu betreffen. Und zum jetzigen Zeitpunkt ist das einfach nicht zu fixen, I guess. Bis YouTube da irgendwas dran macht. Also wenn ihr euch wundert bei unseren Meinungsmache-Videos, warum sind die Kommentare aus? Das ist einfach komisch. Wir können das nicht machen. Wenn wir es anmachen, dann geht es wieder aus und dann geht es manchmal wieder an und dann geht es wieder aus. I don't know. YouTube scheint darüber aber Bescheid zu wissen. Wir haben das jetzt auch schon in den Support gegeben, nur damit ihr Bescheid wisst. Ja. Fangen wir mal an mit einem Artikel, den ich aus der Tagesschau habe, zum Follow-up von gestern. Ein Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten K. soll für den chinesischen Geheimdienst spioniert haben. Jetzt hat ein Ermittlungsrichter einen Haftbefehl gegen Jan G. in Vollzug gesetzt, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Wegen dem Spionageverdacht für China festgenommene Mitarbeiter des AfD-Europaabgeordneten Maximilian K. ist in Untersuchungshaft der Mitarbeiter. Ein Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof habe den Haftbefehl in der Nacht zu Mittwoch in Vollzug gesetzt, teilte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Der Vorwurf lautet auf Agententätigkeit für einen ausländischen Geheimdienst in einem besonders schweren Fall. Der festgenommene Jian Ge soll laut Generalbundesanwalt Informationen aus dem EU-Parlament weitergegeben haben. Kra selbst sprach erneut von einem Zitat sehr schwerwiegenden Vorwurf. Er war am Vormittag zur Beratung mit der AfD-Spitze zusammengekommen. AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl will er bleiben. Zitat, ihm sei kein persönliches Fehlverhalten vorzuwerfen. Seinem beschuldigten Mitarbeiter werde er noch im Laufe des Tages kündigen, sagte Kra in Berlin. Er sei an den Aufklärungen der Vorwürfe gegen seinen Assistenten sehr interessiert. In seinem Büro werden wir weiter daran arbeiten, alles so rekonstruieren, was im fraglichen Zeitraum überarbeitet wurde. Der Wahlkampf werde von den Vorwürfen leider furchtbar überschattet. Wir reden über China, nicht über Europa, so Kra und fügte hinzu, wir müssen wieder wegkommen von der sehr unangenehmen Angelegenheit. Die Angelegenheit müsse dahin kommen, wo sie hingehört, zu den Justizbehörden. Jetzt nochmal kurz zum Klarstellen, welchem Bereich Kra eigentlich angehört. Kra ist Mitglied für den Ausschuss für internationalen Handel und auch in den Unterausschüssen für Menschenrechte sowie Sicherheit und Verteidigung. Außerdem ist er Teil der Delegation für Beziehungen zu den USA. Mhm. Well, so. Gucken wir mal weiter. SZ. CDU-Abgeordneter will Klimaschutzgesetz stoppen. Heizungsgesetz 2.0. Der Christdemokrat Thomas Heilmann hat beim Bundesverfassungsgericht eine einstweilige Anordnung beantragt gegen die Verabschiedung des Ampel-Klimagesetzes in dieser Woche. Es war ein Paukenschlag, als der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann im Juli vergangenen Jahres vor dem Bundesverfassungsgericht einen Sieg errang und die Richter verfügten, dass die Ampel das sogenannte Heizungsgesetz nicht im Hoppla-Hopp-Tempo durch den Bundestag peitschen dürfen. Jetzt versucht Heilmann den gleichen Stunt noch einmal mit dem Klimaschutzgesetz der Koalition. Am Mittwochnachmittag reichte er in Karlsruhe einen Antrag auf einstweilige Anordnung gegen die Verabschiedung des Gesetzes in dieser Woche ein. Die Ampel hatte monatelang über das Klimaschutzgesetz gestritten. Bisherige Pflichten für einzelne Ministerien sollen künftig wegfallen. Stattdessen soll die Bundesregierung künftig gemeinsam versuchen, die deutschen Klimaziele zu erreichen. Dies soll vor allem das FDP-geführte Verkehrsministerium entlasten. Vergangene Woche löste sich dann der koalitionäre Knoten. Die Grünen gaben ihre Blockade des Gesetzes auf, die FDP dafür ihr Nein zum ebenfalls geplanten Solarpaket der Regierung. Und weil man sich so schön einig war und im Fall des Solarpakets auch Fristen drohten, sollte beides schnell durch den Bundestag, sprich diese Woche. Und der Unionsfraktion geht diese Gesetzgebung eben wieder zu schnell. Deswegen wieder Klage. Thomas Heilmann begründet seinen Schritt damit, dass die Ampel am Freitag überraschend einen Änderungsantrag mit bisher unbehandelten neuen Aspekten eingebracht hat. Der Unionsantrag deshalb, eine neue Anhörung anzusetzen, sei aber abgelehnt worden. Wohlwollend könne man deshalb von 7 Beratungstagen sprechen, so Heilmann. Und das bei massiven Grundrechtsfragen, die er durch das Klimaschutzgesetz mit Blick auf die Generationsgerechtigkeit berührt sieht. Dabei gibt es den von der Ampel aufgebauten Zeitdruck laut Heilmann gar nicht. Die wollen den Bundesrat an diesem Freitag ja gar nicht erreichen, sagte er am Mittwoch. Würde das Gesetz an diesem Freitag verabschiedet, würde es danach 3 Wochen rumliegen. Insgesamt sei die Menge an Verfahrensfragen gravierend. Also mal gucken, ob da wieder der Cluster 2.0 passiert. Ne? Die Regierung will die Wohnungslosigkeit beenden. Hunderttausende Menschen gelten als wohnungslos. Mit einem Aktionsplan aus 31 Punkten will die Regierung das Problem bis 2030 in den Griff bekommen. Kritikern ist der Plan nicht konkret genug. Die Bundesregierung hat erstmals ein Gesamtkonzept gegen Wohnungslosigkeit beschlossen. Das Kabinett billigt am Mittag den nationalen Aktionsplan gegen die Wohnungslosigkeit. Ziel ist es, die Obdach- und Wohnungslosigkeit in Deutschland bis 2030 zu überwinden. Nice. Viel Erfolg, I guess. Für den Aktionsplan haben sich Bund und Länder, Kommunen und Akteure aus Praxis und Wissenschaft zusammengetan. Insgesamt sieht der Plan 31 Maßnahmen vor. Kernpunkte für die Bekämpfung von Wohnungslosigkeit seien mehr bezahlbare Wohnungen, erklärte Bauministerin Clara Gewitz. Sie sprach von einer Mammutaufgabe. Dass das nur illusionistisch oder illusionär sein kann, das steht außer Frage, wenn man einen jährlichen Wohnungsdefizit von 400.000 Wohnungen hat. Und das für Leute, die dafür bezahlen können. How the f*** bringt man denn Menschen unter, die keine Wohnung haben? Also vor allen Dingen bis 2030. Wo sollen denn diese ganzen Wohnungen herkommen? Da kann Berlin so viele Vonovia-Wohnungen aufkaufen, wie sie wollen. Das ist what? Oberstes Ziel ist es, dass jede und jeder Betroffene bis 2030 ein passendes Wohnungsangebot erhält. Um das Ganze umzusetzen, will die Bundesregierung ein nationales Forum gegen Wohnungslosigkeit einrichten. Auch Eingewanderte oder Geflüchtete sollen möglichst schnell selbstbestimmt in 4 Wände wohnen, erklärt die Immigrationsbeauftragte Reem Albali Radovan den Aktionsplan. Hierfür müsste der Übergang von der Gemeinschaftsunterkunft in Wohnraum schneller gelingen, der Kampf gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt verstärkt sowie Beratungsangebote leichter erreichbar werden. Sozialverbände und Vertreter von Betroffenen erklären, es sei gut, dass die Bundesregierung das Problem anpacke. Im Aktionsplan fehle ihnen allerdings mehr konkrete Lösungsansätze. Im Mietrecht zum Beispiel fehlt eine Reform zur Schonfristzahlung, erklärte die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe und Mieterbund. Dabei geht es um die Frage, ob eine Kündigung bei Nachzahlung von Mietschulden noch wirksam ist oder eben nicht. Die Bundesmittel für den sozialen Wohnungsbau reicht zudem nicht aus. Die Diakonie kritisiert, es fehlt an konkreten, wirksamen sozialen und wohnungsbezogenen Maßnahmen zur Schaffung von Wohnraum für wohnungslose Menschen sowie zur Verhinderung von Wohnungsverlusten. Die Zahl der Obdachlosen und Wohnungslosen in Deutschland ist schwer zu ermitteln. Etwa 372.000 Menschen gelten laut Bundesbauministerium in Deutschland als untergebrachte Wohnungslose. Davon stammten 80% nicht aus Deutschland. Diese Menschen leben in öffentlichen Unterbringungen, etwa in Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber. Neue Zahlen werden Ende dieses Jahres veröffentlicht. Hinzu kommen verdeckte Wohnungslose, die bei Bekannten leben oder auf der Straße. Diese Zahl beziffert das Ministerium mit etwa 86.700. Die BAGW, die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, dagegen spricht von 600.000 Wohnungslosen, von denen etwa 50.000 auf der Straße leben. Also gibt es da unterschiedliche Zahlen. Das ist natürlich schon ein bisschen schwierig. Das ist so viel erstmal aus der Tagesschau. Nachdem das im Repräsentantenhaus durchgegangen ist, hat auch der US-Senat die neuen Ukraine-Hilfen in Höhe von 61 Milliarden US-Dollar gebilligt. Nach monatelanger Verzögerung hat nun auch der US-Senat das milliardenschwere Hilfspaket für die Ukraine durchgewunken. Jetzt soll es schnell gehen. Noch in dieser Woche könnten neue US-Waffen das Land erreichen. 79 Ja zu 18 Nein-Stimmen mit großer, parteiübergreifender Mehrheit hat auch der US-Senat den neuen Ukraine-Hilfen zugestimmt. Nach 6 Monaten Hängepartie ist das Hilfspaket der USA damit endgültig gesichert. Es hat einen Gesamtumfang von $61 Milliarden, umgerechnet sind das 57 Milliarden Euro. Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, sprach von einer einheitlichen Botschaft des Senats an die gesamte Welt. Die USA werde, Zitat, die Demokratie in der Stunde der Not immer verteidigen, so Schumer. Präsident Joe Biden erklärt unmittelbar nach Senatsabstimmung, er werde das Gesetz unterzeichnen, sobald es am heutigen Mittwoch auf seinem Tisch liege. Biden kündigt die ersten neuen Waffenlieferungen an die Ukraine noch in dieser Woche an. Laut der Zeitung New York Times geht es dabei auch um Bestände der US-Armee, die bereits in Deutschland lagern und kurzfristig per Zug in die Ukraine gebracht werden können. Pat Ryder, Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, hatte bereits vor der Senatsabstimmung angekündigt, dass zunächst vor allem Flugabwehrsysteme und Artilleriemunition geliefert werden solle. Danach gefragt, was die lange erwartete US-Entscheidung für den Kriegsverlauf bedeutet, sagte der frühere US-Botschafter in der Ukraine, John Herbst, Zitat, es ist definitiv noch nicht zu spät für die Ukraine. Unser Versäumnis, 6 Monate lang keine Militärhilfe zu leisten, hat zu deutlich mehr ukrainischen Toten geführt. Auch unter der Zivilbevölkerung angesichts der massiven russischen Luftangriffe. Aber die ukrainische Front habe weitestgehend gehalten. Wenn wir von jetzt an die Unterstützung der Ukraine auf dem Niveau der Zeit vor der Verzögerung beibehalten, wird die Ukraine gewinnen, ist Herbst überzeugt. Und wenn die US-Regierung den Mut hat, der Ukraine noch weitreichende Waffen zu liefern, wird dieser Sieg früher kommen. Das ist mal ein Statement. Verstörender Trend. Schulen warnen vor Fake News zu Vergewaltigungstag. Die sozialen Medien, darunter vor allem Instagram und TikTok, sind erneut der Schauplatz für abscheuliche Aufrufe zum sogenannten, Zitat, National Rape Day. Zitat Ende, der angeblich am heutigen Mittwoch, 24. April, stattfinden soll. An diesem Tag sollen sexuelle Übergriffe auf Mädchen legal sein. Trotz der Entlarvung dieser Behauptung als Falschmeldung löst sie verständlicherweise Unruhe und Unsicherheiten unter jungen Mädchen aus. Frauenfeindlichkeit ist nach wie vor weit verbreitet, auch auf den jungen sozialen Netzwerken wie TikTok und Instagram. Dort werden seit einigen Jahren Videos verbreitet, die die Behauptung aufstellen, dass Vergewaltigungen am 24. April legal seien. Die Berliner Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch von der CDU hat sich angesichts dieser beunruhigenden Entwicklung in einen Brief an die rund 800 Schulen in Berlin gewandt, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Die Falschmeldung von angeblichen Zitaten National Rape Day, Zitat Ende, verbreitet sich zunehmend in Schulchats, so Wünsch. In ihrem Brief fordert sie die Lehrkräfte auf, ein Bewusstsein für diese Art von Falschinformationen im Internet zu schaffen. Schülerinnen, die das Thema ansprechen, sollen ernst genommen werden. Lehrkräfte sollen bei diesem Thema aufmerksam und handlungssicher sein. Zitat, sexueller Übergriff, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung sind Straftaten nach § 177 des Strafgesetzbuches, die unmittelbar zur Anzeige gebracht werden müssen. Dies gilt auch für das Verbreiten von Inhalten, die zu rechtswidrigen Taten auffordern. Obwohl das erste TikTok-Video, das 2021 zur sexuellen Belästigung am 24. April aufruf, nicht mehr auffindbar ist, bleibt das Gerücht als eine Art Horrorkettenbrief seit fast 3 Jahren bestehen. Zitat, aktuell wird die Falschmeldung erneut vermehrt von TikTok-Nutzern aufgegriffen und findet unter anderem in Chatsverbreitung an Schulen. Absolut irre. Als Reaktion darauf veröffentlicht der Jurist Tim Hendrik Walter, auf TikTok bekannt als Herr Anwalt, der auf rechtliche Fragen seiner jungen Community antwortet, bereits 2021 einen Clip, in dem er klarstellt, es geht den Erstellern dieser Inhalte nur darum, euch Angst zu machen. Er fügt hinzu, ihr habt an dem Tag nicht mehr zu befürchten als an anderen Tagen. Absurd. Absurd. Umfrage des DIW. Eine Mehrheit von Jobcenter-Beschäftigten hält das Bürgergeld einer Umfrage zufolge für zu hoch. Das Bürgergeld wird einer der größten Sozialreformen seit 20 Jahren, sagte Arbeitsminister Hubertus Heil an einem Morgen im Oktober 2022. Es soll kein bedingungsloses Grundeinkommen werden, erklärte er, aber den Sanktionen werde man sich auf die hartnäckigen Fälle konzentrieren, bei denen es angebracht sei. Zitat, der Geist der Bürgergelds ist ein anderer, es ist der Geist der Ermutigung und der Befähigung. 18 Monate ist das her. Die SPD hatte beim Bürgergeld viel vor. Es sollte den sozialen Zusammenhalt stärken und denen helfen, die in Not geraten. Es sollte die Wunden heilen, welche Hartz-IV-Reform geschlagen hatten. Auch in der SPD selbst. Und es sollte den Wählerinnen und Wählern zeigen, dass bei der Partei das Herz links schlägt. Ein voller Erfolg ist das Projekt bisher nicht. Die SPD hadert mit dem Geist, den sie rief. Das Bürgergeld hat vor allem ein Imageproblem, sagt Sozialwissenschaftler Jürgen Schupp, der gerade eine Untersuchung darüber durchgeführt hat. Für die Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Kooperation mit der Universität Bochum hat er zusammen mit Kollegen die Antworten ausgewertet, die sie von 1894 Mitarbeitenden aus 7 Jobcentern in Nordrhein-Westfalen im Januar und Februar dieses Jahres bekommen haben. Sein Ergebnis, Zitat, bei den Jobcentern Beschäftigten überwiegt Skepsis und Ablehnung. Sie erkennen nur wenige Verbesserungen. So lehnt die Mehrheit die Erhöhung des Regelsatzes ab. Also die Befragten. Das Bürgergeld war zu Jahresbeginn auf 563 Euro für Alleinstehende angehoben worden und damit um etwa 12% gestiegen. Diese Erhöhung sei zu hoch ausgefallen, finden mehr als 60% der Befragten. Also 60% der Befragten von 1894 Mitarbeitenden, denn von 7 Jobcentern in Nordrhein-Westfalen, denken als Mitarbeiter von Jobcentern, denken, dass das Bürgergeld zu hoch ist. 60%. Ich weiß nicht genau, ob das so gut ist, wenn das Mitarbeiter des Bürgergeld oder wenn das Mitarbeitende sind, die in Jobcentern arbeiten. Wenn 60% dieser Menschen glauben, dass das Bürgergeld zu hoch ist. Also for real. Ich weiß nicht genau, ob das eine gute Idee ist. Auch mildere Strafen bei Bürgergeldbeziehern, die Termine oder Fristen versäumen, lehnen 73% der Beschäftigten ab. Bisher konnte den Beziehern der Regelsatz bis zu 30% gekürzt werden. Allerdings nur gestreckt über mehrere Schritte und Monate. Inzwischen ist darüber hinaus möglich, das Bürgergeld für 2 Monate komplett zu streichen. Das gilt seit Ende März, war also während der Befragung noch nicht in Kraft. Zitat, das Bürgergeld hat die Sanktionsmöglichkeiten gegenüber Jobverweigerern massiv aufgeweicht, kritisiert Stefan Strake, Sprecher für Arbeit und Soziales der Unionsfraktion. Mit Blick auf die Studie. Es braucht eine neue Balance zwischen Fördern und Fordern, die scheint auch die Mehrheit der Beschäftigten in den Jobcentern zu vermissen. Nein, das, was die vermissen, ist das, an das sie sich gewöhnt haben. Und die Tatsache, dass Mitarbeiter des Jobcenters zu 60% glauben, das Bürgergeld ist zu hoch und zu 73% sich wünschen, dass die Strafen oder auch glauben, dass die Strafen zu milde sind, sagt einfach nur, dass 73% und 60% den falschen Job haben. Denn wie man glauben kann, dass das Bürgergeld zu hoch ist, als jemand, der in dieser Branche arbeitet, ist mir ein vollkommenes Rätsel. Ein vollkommenes Rätsel. Wahrscheinlich ist es Verdruss, wahrscheinlich ist es Frust, wahrscheinlich ist es eine Routine, wahrscheinlich ist es auch ein bisschen so ein Machtgefühl, dass man sich zurückwünscht. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ihnen zufolge sind Bürgergeldbezieher schlechter erreichbar, sagen 59% der Befragten. Weniger motiviert, sagen 59% der Befragten. Und machen weniger, sagen 62% der Befragten. 62% der befragten Mitarbeitenden von insgesamt 1894 Mitarbeitern der Jobcentern, von 7 Jobcentern in Nordrhein-Westfalen, glauben, dass Bürgergeldempfänger grundsätzlich weniger machen. Schön. Ich finde es sogar richtig gut zu wissen, was diese Leute denken. Denn das ordnet für mich das System rund um das Bürgergeld, ehemals Hartz IV, noch ein bisschen besser ein. Denn wenn große, übermäßig klare, prozentual immer über der Hälfte stehende Aussagen von so vielen Arbeitnehmern in dieser Branche so heftig sind, dann kann ich dann noch besser einordnen, warum die Union so intensiv an und die FDP auch so intensiv an der Imagekampagne arbeitet, wir müssen die Arbeitslosen bestrafen. Wir müssen sie mehr bestrafen. Denn es gibt anscheinend in der Branche selber, ich meine am Schreibtisch auf der gegenüberliegenden Seite, sitzt du nicht jemanden gegenüber, der dir helfen will, zumindest nicht immer, Du hast es einen Münzwurf. Es wirkt so, als wäre es ein Münzwurf, sogar ein schlechterer Münzwurf. Sondern du hast einfach jemanden, der sich wünscht, dass, wenn er, wenn du ihm nicht auf den Fuß folgst, dass er dir noch mehr Sanktionen geben kann und dass es unbedingt schlechter für dich laufen muss. Das ist schon ziemlich bitter. Diese Erkenntnis ist wichtig. Ich finde diese Erkenntnis wichtig. Das ist wirklich scheiße. Unverständlich. Wirklich unverständlich. Ich meine, dass man es mit einer Zielgruppe zu tun hat, die unter Umständen abgehängt ist, vielleicht sogar bildungsfern, Probleme hat, mit denen der Mittelstand sich nicht identifizieren kann, das ist ja das eine. Aber auf Basis der Konfrontation deswegen zu fordern, dass die noch schlechter dastehen, als sie so schon dastehen, das ist ganz schön bitter. Das finde ich wirklich bitter. Das finde ich bitter. Aber kommen wir zum Schluss noch zu einer Nachricht, die positiv ist, aus der Zeit. Bundesregierung hebt Konjunkturprognose leicht an. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht Anzeichen für eine Konjunkturwende. Für das laufende Jahr wird nun ein Wachstum von 0,3% erwartet. Was ja zumindest besser ist als schlecht. Die Bundesregierung hat ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr leicht angehoben. Erwartet wird nun ein Wachstum von 0,3%. Es mehren sich Anzeichen dafür, dass die deutsche Wirtschaft im Frühjahr an einem konjunkturellen Wendepunkt stehe, teilte Bundeswirtschaftsminister mit. Im Februar hatte die Regierung ihre Prognose noch deutlich auf 0,2% heruntergeschraubt. Es ist jetzt also 0,1% besser. Der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte, das Ministerium sehe im weiteren Jahresverlauf Zeichen für eine leichte konjunkturelle Aufhellung. Die Inflation gehe weiter zurück. Der Anstieg der Verbraucherpreise dürfte sich nach der Prognose nach 5,9% im vergangenen Jahr auf 2,4% im laufenden Jahr verringern. Das stärke die Kaufkraft der Menschen und stütze die Erholung des privaten Konsums. Für höhere Wirtschaftswachstumsraten seien strukturelle Veränderungen nötig, sagt Habeck und sprach sich für Reformen aus. Wo die Inflation gerade liegt, ich glaube, zuletzt lag sie bei 2,4 oder 2,6%. Das ist also schon inflationstechnisch ist das schon eine sehr gute Entwicklung. Die sinkt auch weiter. Eventuell könnte es sein, und da muss man genauso sagen, dass im nächsten Jahr die Zinsen und Leitzinsen auch in Europa sich so ein bisschen verändern. Und das ist ja gut. So. Das war's mit den Nachrichten heute.